Mächtig einfach. Mit Sky Stream hast du alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Erlebe die neuesten Filme und Serien, inklusive Paramount Plus, Netflix und dem gesamten Live-Sport. Mächtig einfach. Sky. Wo Unterhaltung zu Hause ist.
Also ich wäre ja gern ein bisschen so wie Wednesday.
Du meinst Menschen quälen und Spaß dabei haben?
Okay, das nicht. Aber so unbeirrbar seinen Weg gehen, das gefällt mir schon.
Ja, stimmt. Wobei ich muss sagen, du machst das ja aus meiner Warte eh schon sehr gut.
Menschen quälen und Spaß daran haben.
Deinen eigenen Weg gut.
Alles klar, das freut mich. Ich bin Doris Priesching.
Und ich bin Michael Steingruber. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die gruselige Welt der Serien. Bei uns geht's heute um Wednesday, eine Serie, die wir alle sehr stark ins Herz geschlossen haben. Und darüber möchten wir heute sprechen mit unserem Experten für die finsteren Mächte quasi. Bei uns im Studio ist Raid Kuloki. Er ist Filmwissenschaftler. Hallo, lieber Raid.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, die zweite Staffel ist vor kurzem gestartet. 4 Folgen haben wir mittlerweile gesehen und sind auch auf Netflix abrufbar. Die weiteren kommen im September.
Ja, 3. September ist angekündigt.
Raid, wie haben dir die neuen Episoden gefallen?
Also mir persönlich haben die neuen Folgen insgesamt sehr gut gefallen. Ich finde, dass die Serie ihr Niveau durchaus halten kann. Gab ja noch einige kritische Stimmen. Zum Teil kann ich es auch so ein bisschen nachvollziehen, was kritisiert wurde. Ich weiß nicht, gehen wir ja vielleicht gleich noch gesondert drauf ein. Aber insgesamt habe ich das bekommen, was ich erhofft und erwartet habe. Und ja, bin sehr zufrieden damit und freue mich schon auf den zweiten Teil der zweiten Staffel.
Ich muss sagen, ich bin ja kein Fan von diesen geteilten Staffeln, aber ja, wir sprechen noch über die Kritik. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zur ersten Staffel. Die schlug ja ein wie eine Bombe quasi beim Publikum. Sie ist nach Squid Game die meistgesehene Serie auf Netflix. Raid, rechnest du damit, dass Staffel 2 diesem Hype auch gerecht wird, dass der Erfolg fortgesetzt werden kann?
Also ich glaube, wenn da so ein Riesenhype um eine Serie oder auch einen Film oder so entsteht, hat das auch immer mit einem gewissen Überraschungseffekt zu tun. Die Wednesday ist ja ein Ableger aus der Addams Family sozusagen, so eine Art Spin-off, wenn man so will. Ja, die Figur war da schon durch die Darstellung von Christina Ricci schon sehr präsent und hat jetzt eine eigene Serie bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es den anderen Zuschauerinnen ging, aber ich dachte, ja, ich schaue mal rein, irgendwie Tim Burton mag ich auch und so. Und war dann total positiv überrascht einfach, wie gut das Ganze gestaltet ist, wie es erzählt ist. Und das hat jetzt bei meinem persönlichen Hype sozusagen ausgelöst und dass ich dann die auch in, ja, also wirklich Binge-Watching auch betrieben habe und die sehr schnell dann durchgeschaut habe. Und das lässt sich, glaube ich, so nicht wiederholen, es sei denn, man krempelt irgendwas total um und das ist ja immer heikel. Ja, weil man sowas ja, also von der Erwartungshaltung kann das ja nur so eine Mischung aus Wiederholung und Variation sein, weil wir dann in einem bestimmten Kosmos sind, diesem Tim Burton-Kosmos auch, der Kosmos der Addams Family und so weiter. Und da kann man ja nicht was total anderes machen, das will ja auch eigentlich nicht wirklich jemand. Insofern ist das, glaube ich, schwer, da den Hype zu wiederholen und wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartet.
Aber man hätte schon irgendwie es anders auch entwickeln können. Glaubst du wirklich, dass es so nicht zu wiederholen ist, nur weil der Überraschungseffekt fehlt?
Naja, irgendwie ließe sie sich bestimmt herstellen, aber ich bin da so, ich sag mal so, vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Erfahrungssache. Ich bin froh, wenn eine Serie, wenn die ich richtig gut fand, dann bei der zweiten Staffel das Niveau hält und nicht eben, Squid Game ist ja schon erwähnt worden, aber auch andere Serien, das dann eher abflacht. Es wurden ja aber auch schon einige Spuren gelegt in der ersten Staffel, zum Beispiel das mit dem Stalker und so weiter. Mhm. Auch dass die Beziehung zur Mutter, was ja dann auch teilweise kritisiert wird, zu viel Addams Family, zu wenig Wednesday, für sich genommen, aber auch die Beziehung zur Mutter, dass sie noch vertieft wird, ist ja irgendwie total plausibel da. Das spielt ja schon in der ersten Staffel durchgehend eine Rolle und passt ja auch zu dieser ganzen Coming-of-Age-Thematik, die Loslösung der Tochter von der starken Mutter und so weiter. Vielleicht war das dann auch schon zu offensichtlich oder zu nahegelegt, dass das dann auch weitergeführt wird, als dass dann noch die große Überraschung dann kommen könnte. Ja. Also so vielleicht,
ja. Wir haben es ja bei Squid Game gesehen, dort konnten die Erwartungen tatsächlich auch nicht mehr eingelöst werden. In Serienproduktionskreisen gilt eine zweite Staffel wirklich als auch immer das Allerschwierigste. Bei der dritten ist man dann schon wieder irgendwo eingespielt, aber die zweite, den Erfolg zu wiederholen, ist tatsächlich schwierig. Raid, gemacht hat das wieder Tim Burton, produziert und zum Teil auch Regie geführt. Burtons Handschrift war in Staffel 1 sehr prägnant. Wie hat sich die visuelle Sprache denn nun entwickelt? Ist er nach wie vor so stark vertreten? Ich glaube ja, ne?
Ja, total. Also das ist eindeutig ein Tim Burton-Kosmos, der da entwickelt wird. Und meiner Beobachtung nach, also gut, ich habe jetzt die Filme von ihm länger nicht mehr gesehen, aber im Detail noch viel feiner verästelt mit den ganzen Verweisen. Also da geht es um einzelne Inszenierungen, also Kamerawinkel zum Beispiel. Da ist ganz viel Carrie drin. Wenn die Wednesday auf der Bühne steht gegen das Feuer und so, erinnert das eindeutig an Carrie, finde ich. Carrie ist sowieso viel drin. Das war schon in der ersten Staffel, wenn da die Party mit dem gesprenkelten Blut, was ja dann Farbe ist, ja, gesprengt wird.
Wir müssen erklären, was Carrie ist.
Carrie ist ein Horrorfilm, bei dem Brian De Palma Regie geführt hat, aus dem Jahr 1976.
Wie heißt es? Sissy Spacek. Ein
genau.
Klassiker, muss jeder gesehen haben.
Ein super Film, wie ich finde, basiert auf der Romanvorlage von Stephen King, der gleichnamigen. Gibt es übrigens auch eine Neuverfilmung, die wie so viele Horrorfilm-Neuverfilmungen überflüssig ist.
Muss man nicht unbedingt.
Nee, muss man wirklich nicht gesehen haben. Aber gut. Ich würde wirklich die aus der Mitte der 70er Jahre empfehlen und die, ich finde, die hat sich auch super gehalten. Mhm. Also auch jüngeres Publikum, die vielleicht andere Inszenierungsweisen gewohnt ist oder so, wird da sicher noch abgeholt. Ist ein toller Film, habe ich neulich noch gesehen und bin da jedes Mal wieder von beeindruckt. Genau, mhm. Und Carrie ist ganz viel drin und ja, dieser ganze Gothic-Horror, ja, die gotischen Spitzbögen, Hogwarts, also dann eigentlich Nevermore, aber ist ja auch an Harry Potter so ein bisschen angelehnt, das Ganze. Mhm. Ja, also in diesem ganzen Kosmos viel Edgar Allan Poe. Auch diese Stop-Motion-Einlage in der zweiten Staffel ist eindeutig an Vincent angelegt, ein Kurzfilm von Tim Burton, in dem es mal einen kleinen Jungen gibt, der sich in dieser Welt von Edgar Allan Poe aufhält die ganze Zeit und so weiter. Ja, die ganze Ästhetik ist voll Tim Burton durchdrungen und ja, auch dieser Umgang mit Zitaten und so weiter. Ja, also eindeutig.
Ich fand auch diese Legende über dieses mechanische Herz, das A-Check erzählt und in diesem Stop-Motion-Stil aufgenommen wird, ist für mich so die Tim Burton-Ästhetik eigentlich. Das hat mir auch gefallen, dass der noch stärker irgendwie in den Fokus rückt. Aber genau, die Serie generell dockt ja an eine große Vorlage an, nämlich die Addams Family. Das war zunächst, nämlich 1938, ein Cartoon, ehe es 1964 zur Serie wurde. Was kannst du uns denn über die Herkunft von Wednesday erzählen?
Ja, die hatte ja in der Cartoon-Vorlage noch gar keinen Namen. Da hatten die, glaube ich, alle noch keinen Namen. Also da war das ja nur so eine schiere Familie irgendwie, die so ein bisschen gegen das Bild der bürgerlichen Familie gesetzt wurde. Ja. Und in der Serie war die auch eher noch niedlich. Ja, die hat dann zwar schon mit kopflosen Puppen gespielt und so weiter, also hatte schon so einen Hang so zum Morbiden und Makabren, war aber eher noch niedlich. Und also wirklich zur Ikone ist die Figur dann durch die Darstellung von Christina Ricci geworden. Ja. Also wo die wirklich dieses extrem sarkastische und zynische hat. Und ich glaube so, das ist das Wednesday-Bild, mit dem wir das heute auch die Darstellung von Jenna Ortega dann auch abgleichen. Der Name kommt übrigens, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das wissen, ja von einem Kinderreim. Ja, es gibt so einen Kinderreim. Ich lese jetzt mal die ersten drei Zeilen nur vor. Monday's child is fair of face. Tuesday's child is full of grace. Wednesday's child is full of woe. Okay, damit sich's rand noch die vierte Zeile. Thursday's child has far to go. Es gibt dann noch drei weitere Zeilen, die lasse ich jetzt mal. Aber ne, dieses Wednesday's child is full of woe, da kommt wohl dieser Name her. Weil man fragt sich ja, wieso nennt man ein Kind Mittwoch?
Ja, ja, das ist richtig.
Genau. Und da war aber auch schon eine schöne Verbindung, finde ich, dann zu diesem einerseits Kindlichen, was diese Serie ja auch hat irgendwie, kindlich, pubertär, teenagerhaft und ja, und dem Erwachsenen. Also Tim Burton, apropos Tim Burton, also diese Gratwanderung. Ich glaube, Gratwanderung ist ein ganz wichtiges Wort, ästhetisches Mittel irgendwie, wenn man das so, oder wirkungsästhetisch, ganz wichtig bei diesen Tim Burton-Sachen.
Ich glaube, bei dem Casting war schon in der Staffel 1, gab es da auch Kritik, vor allem, dass der Vater Gomez, er wird gespielt von Luis Guzman. Und ich glaube, man hat da einfach, wir alle haben irgendwie durch die popkulturelle Prägung der Filme aus den 90ern einfach dieses Bild so abgespeichert. Dabei ist der jetzige Cast, entspricht viel eher der Comic-Vorlage.
Stichwort Gratwanderung, besonders schön spielt Wednesday, finde ich, mit den Genres. Reit, wie siehst du hier die klassischen Fächer wie Mystery, Coming of Age und Gothic-Horror gewürdigt und dazu aber eben halt auch natürlich dieser feine, sarkastische Humor?
Ja, also der Gesamtentwurf ist ja ganz stark an den Gothic Horror, Gothic Literature angelehnt, genauso natürlich an den klassischen Horrorfilmen, dessen Wurzeln ja auch im Gothic Horror liegen.
Mit allen Symbolen und
Raben. Ja, den Raben. Und die Raben. Aber das ist so fein verästelt. Die Raben sind ja gleichzeitig ein Hitchcock-Zitat. Auch wenn der Gelbchen da mit den ausgestochenen Augen liegt, ist das in Hitchcocks Die Vögel, liegt ja auch ein älterer Mann mit ausgestochenen Augen, dann da wird er aufgefunden und so weiter. Aber klar, nordische Mythologie ist natürlich dann irgendwie auch noch mit drin. Also das meine ich halt, man kann dann so sich so einzelne Sachen rausgreifen und auch in verschiedene Richtungen gehen zum Teil. Ja. Also zum Beispiel auch, was die Sirenen betrifft, die ja dann mit mehr jungen Frauen beziehungsweise mehr jungen Männern irgendwie auch kombiniert sind. Ja, ich habe dann nochmal nachgeguckt, wenn mir das irgendwie komisch vorkam. Und dann war ja ursprünglich, waren das eigentlich Mischwesen zwischen Frauen und Vögeln, interessanterweise. Und das hat sich dann aber erst in der Neuzeit irgendwie verändert in der Darstellung, dass die dann auch mit Meerjungfrauen vermischt wurden. Und dann heißt der, ja, die Bianca ist da ja mit drin, dann gibt es aber auch diesen Kent, und Kent ist ja dann auch der Mann von Barbie, der ja auch hier so ein bisschen deppert dargestellt wird eigentlich, so ein bisschen dümmlich irgendwie, ganz lieb, aber dümmlich. Und da hat man dann sogar da noch so einen popkulturellen Verweis, und das meine ich mal, das sind so ganz viele feine Verästelungen. Wir haben natürlich ganz viel Tim Burton Kosmos mit drin, haben wir ja schon gesagt, mit dieser Stop-Motion-Einlage, aber auch Apple Hollow da, dieses Hotel ist natürlich eine Anlehnung an Sleepy Hollow, also dann wirklich in diese ganzen Kleinigkeiten und so. Also auch darin kann man sich eigentlich wunderbar verlieren und, wenn man will, suchen und stöbern. Bei Poe zum Beispiel geht es ja auch ganz stark um die Detektivgeschichte, weil wir haben ja nicht nur diese von dir schon angesprochenen Genres, sondern auch ganz stark Kriminalfilm mit drin. Und Poe ist ja gleich, also der Einfluss von Poes Literatur ist ja sehr vielgestaltig, Science Fiction sogar auch, aber eben auch der Begründer der Detektivgeschichte oder des modernen Detektivtypus à la Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Miss Marple und so weiter. Also dieses kalkulierenden Detektivtypus, was die Wenster ja irgendwo auch ist. Ja, die ist eine Detektivin. Aber natürlich auch der Horror. Interessanterweise grenzt Poe sich ja eigentlich von diesem europäischen Gothic-Horror, der Schauerliteratur der Deutschen, ab. Aber er passt trotzdem irgendwie mit rein. Ja, mit The Raven natürlich, da haben wir auch wieder die Rabensymbolik. Also das ist dann irgendwie so ganz spannend, diese ganzen Verweise. Und das meine ich, einerseits ist die Serie extrem eklektisch. Ja, also wirklich so zusammengestoppelt aus allem Möglichen. Aber ich meine das jetzt gar nicht negativ, sondern was die Kunst dabei ist, ja, dass man einen eigenständigen und kohärenten Kosmos erschafft. Und das, finde ich, macht die Serie eigentlich wunderbar.
Ich musste beim Schauen ja auch an dich denken, Reid, weil wir haben auch den Proletarier des Horror-Genres in Staffel 2. Vielleicht können wir da auch noch ganz kurz drüber sprechen.
Ja, mit dem Zombie hatte ich tatsächlich da nicht so wirklich gerechnet, aber es ist ja wirklich ein moderner Zombie durch und durch. Also er ist fleischgierig bis zum geht nicht mehr und eklig.
Ja.
Und da würde ich schon sagen, dass der, so albern der auch ist und mit diesem Namen Slurp irgendwie und wie die Jungs mit dem umgehen, wie so ein heimliches Haustier, was sie sich halten erstmal und so, sind die Szenen schon ekliger als das, was man in der ersten Staffel geboten bekommen hat und vielleicht auch ein bisschen grausamer. Also wenn der Fahrlehrer dann da in der Nacht da irgendwie aufgefressen wird.
Ohne,
genau. Also da muss ich sagen, das fand ich dann schon zum Teil eklig. Aber auch da immer wieder diese Gratwanderung, wenn er den Honig wieder auskotzt und so, ist ja auch Slapstick mit drin. Ja,
und was also, es mit dem Proletarier des Horrorgenres auf sich hat, liebe Hörerinnen und Hörer, da empfehlen wir euch unsere Folge mit Reid zur Serie The Last of Us. Die Serie spricht ja auch Themen wie Außenseitertum, Identität und Diversität an. Wie wird denn das in Staffel 2 umgesetzt?
Ja, bei der Frage habe ich wirklich ein bisschen länger nachdenken müssen, weil ich finde, dass das tatsächlich in der ersten Staffel vielleicht insofern präsenter ist, weil diese Dichotomie zwischen Normies und Outcast vielleicht ein bisschen stärker betont wird durch das Leben in der Stadt zum Beispiel auch und dann in Nevermore, was ja dann auch so ein bisschen, ja, nicht gewollt ist in der Stadt, und dann geht es ja noch um den Bürgermeister und dieses Fest und so weiter. Jetzt geht es vielmehr um den Kosmos von Nevermore. Wir haben natürlich diese comichafte Konfrontation zwischen dieser Full-Metal-Jacket-Truppe, ja, also diesen Pfadfindern. Also Full-Metal-Jacket, ein Film von Stanley Kubrick, der die Ausbildungszeit der Marines zumindest in der ersten Hälfte zeigt. Und das ganz stark auf diesen Ausbilder, der die immer anschreit und die immer Sir, Yes, Sir antworten oder so. Und ja, also da hat man das zwar, aber ich finde, dass auch innerhalb der Outcasts es ja sowas wie Outcasts gibt. Und ich finde, was ich zumindest im Internet habe ich wenig dazu gelesen, gibt es bestimmt auch ganze Foren voll von, das Händchen ist ja eigentlich auch eine Art Outcast innerhalb der Outcasts. Beschwert sich ja dann auch, dass es immer wie ein Diener behandelt wird und so weiter. Spielt ja aber eine enorm wichtige Rolle. Also die Wednesday wäre ohne das Händchen aufgeschmissen. Ich habe auch überlegt, hat das ein Geschlecht? Ja, die Hand sieht tendenziell eher männlich aus, würde ich sagen. Ist eher männlich konnotiert, aber man weiß es eigentlich nicht. Wird, glaube ich, auch nie thematisiert. Und ja, so Diversität und so weiter. Ja, klar, der Eugene Oettinger hat ja, oder Oettinger, wird er, glaube ich, ausgesprochen in der Serie. Man hat ja zwei Frauen als Eltern und so weiter. Also das wird aber immer nur so angedeutet. Meiner Meinung nach geht es in der zweiten Staffel dann doch eher um die Familienverhältnisse, die Loslösung von der Wednesday zu ihrer Mutter. Die Bianca, deren Mutter, spielt ja auch eine Rolle. Also diese Thematiken und ja, und die Freundschaft zu der Enid. Oder was ist Freundschaft überhaupt?
Ja.
Und die Wednesday will sie ja schützen, aber gleichzeitig distanziert sie sich dadurch von ihr und so weiter. Also ich glaube, dass die Themen stärker sind.
Ja. Aha, ja, okay. Wie findest du denn diese Geschichte mit der Loslösung zur Mutter und gleichzeitig sich mit der Großmutter zu beratschlagen sozusagen? Wie gefällt dir das?
Eigentlich ganz gut. Also ich finde nicht, dass das jetzt so die super psychologische Tiefe hat oder mich holt die Serie auf der Ebene nicht so ab. Ich finde ja eher, dass das eigentlich eine Ausstattungsserie ist. Dieses Schwelgen im Kitsch auch, ja. Also wenn die dann diesen Kampf haben mit den Degen und dann haben sie das gläserne Herz. Das ist mir eigentlich super kitschig, ja. Aber irgendwie schön gemacht. So. Und dann auch so Sachen, wenn die sich dann schlagen sozusagen mit ihren Schwertern, dann gibt es auch diesen Top-Shot, der total aus Tiger and Dragon ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wenn die im Hof kämpfen da am Anfang. Es ist ja auch ein Kampf zwischen einer etwas älteren Kämpferin und einer Jungen, die dann das Schwert klaut. Und das ist ein super Martial-Arts-Kampf, ja, einer der schönsten, die ich kenne. Und sind die im Hof und dann drehen die sich auch so ineinander wie so Wirbelwinde. Und das wird dann auch senkrecht von oben gefilmt. Und das ist auch eindeutig daran angelegt. Also die Serie bricht da auch aus diesem Gothic-Literature-Horrorfilm-Kosmos aus und hat dann sogar Anleihen bei sowas. Bei Martial Arts auch, wie die dann hochspringt, wenn die Mutter irgendwas nach ihr den Dolch wirft, glaube ich. Mhm. Das ist auch voll Martial Arts und fand ich auch wunderbar inszeniert. Wie gesagt, also auch da macht das irgendwie Spaß und ich habe die Serie eher so wie, fast wie so eine Aneinanderreihung von Set-Pieces gesehen. Also man kann sich mehr an Situationen erinnern, als jetzt an Handlungsbögen oder besondere psychologische Tiefe. Also geht mir so.
Aber ist es denn eigentlich zulässig? Für mich ging das jetzt irgendwie so, als hätte man die Perlen aus allen diesen naheliegenden Genres genommen und daraus sehr, sehr beabsichtigt und zielgerichtet gesagt, okay, das nehme ich mir jetzt, ob das jetzt eben Harry Potter ist, ob das eben Tiger and Dragon oder ob das eben, ich weiß nicht, was ist, ja. Alle möglichen Versatzstücke nehme ich mir jetzt und zimmere, bastle mir da eine erfolgreiche Serie. Das kann ja nur erfolgreich sein. Ist das zulässig? Kann das dann eine gute Serie sein?
Ich glaube, das wäre ein Irrtum zu glauben. Ja, man guckt jetzt, was ist gut gelungen und kopiert das einfach, weil das wirkt ganz schnell wie eben zusammengestoppelt. Ich habe das Wort zwar gerade benutzt, obwohl ich es hier eher positiv sehe. Und es gibt ja auch andere Regisseure, die so arbeiten. Wenn man Pascal Laugier nimmt zum Beispiel, der diesen Martyr gemacht hat, also ist genau das Gegenteil von das, was Tim Burton macht. Also wirklich Horror, der einen angreift, also im deutschen Sinne angreifen wie attackieren und so weiter. Und der arbeitet nur mit Zitaten und Versatzstücken und invertiert die dann auch und spielt damit. Und das wird ja hier auch gemacht. Also es wird ja nicht einfach simpel kopiert. Und man darf auch nicht unterschätzen, kopieren ist auch nicht einfach. Sondern es wird ja schon in eine kohärente Handlung erstmal eingebettet. Ja, die zerfranst hier vielleicht so ein bisschen. Man hat erst diese Stalker-Handlung und dann geht das ja dann über wieder in die Geschichte mit dem Hyde. Okay, das fragt man sich schon, hat das jetzt mit der Stalkerin das so gebraucht oder hätte man sich direkt auf die Mutter und die Geschichte um Willow Hill konzentriert und den Hyde dann eben konzentrieren können und wäre das Ganze nicht dann stringenter geworden? Das könnte man jetzt bemeckern. Ich fand das mit der Stalkerin irgendwie auch amüsant, muss ich ganz ehrlich sagen, und mich hat es nicht gestört. Mhm. Aber klar, das könnte man jetzt anmerken. Ich finde, genau, und das so zu verbinden, dass es eben nicht nur zusammengestoppelt wirkt und in einer Reihung und wie gesagt diese Kohärenz ergibt, das ist dann tatsächlich schwierig und der Tim Burton, der ist ja durch und durch erkennbar. Also man sieht ja, es ist, hat dann doch irgendwie was Originäres in der Art und Weise, wie er mit den Sachen umgeht.
Das ist dann durchaus schon wieder eine Kunst. Ja,
ja klar. Man kann das jetzt als postmodern, also das Etikett postmodern da drauf klatschen, was ja dann gern gemacht wird. Aber ja, kann man, muss man aber nicht.
Was du jetzt schon angesprochen hast, ist ja auch Teil der Kritik an Staffel 2, nämlich Style over Substance. Also inwiefern steckt da eine Wahrheit drinnen? Oder du siehst das ja auch ein bisschen so, diese Schauplätze sind relevanter als die Handlung, kann man das so sagen?
Ich weiß nicht, ob die Schauplätze relevanter als die Handlung sind. Soweit würde ich nicht gehen. Ich finde eher, dass diese, ja, die Ausstattung natürlich, ist ja auch keine Ahnung, wenn die Morticia da mit ihrem schwarzen Tropenhelm auftritt und diesem Schleier und die dann in ihrem Gothic-Horror-Zelt dann, Camping-Zelt dann da sitzen und so weiter. Das schaut man sich gerne an. Aber es ist ja dann schon auch die Interaktion der Figuren untereinander, die diese einzelnen Situationen oder Abenteuer dann irgendwie sehenswert machen. Also dann auch dieser Wettbewerb da zwischen den Normies und den Outcasts da in dem Camp und so. Also mir reicht das, mir macht das Spaß, das anzuschauen. Mhm. Und es ist intelligent gemacht und ich finde schon, dass sich genug Drama dann auch mitteilt. Also auch bei der Bianca zum Beispiel ist diese Geschichte mit der Mutter ja auch interessant, dass sie zur Retterin der Mutter wird. Übrigens die Wenster ja auch, weil sie verliert dann zwar den Kampf, aber wirft den Degen, dass der Zombie sozusagen die Mutter nicht mehr kriegt. Und aber es hat noch Potenzial. Also da finde ich jetzt nicht, dass das zu platt ist, dass man jetzt sagt, das ist nur ein reiner Ausstattungsfilm und man guckt sich nur die schönen Kostüme an oder so. Und es wird ja auch Action geboten. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich finde das auch jedes Mal spektakulär, wenn der Ajax seine Mütze lüftet irgendwie und so Sachen. Also ich würde sagen, durch die Interaktion der Figuren, die ja dann schon aus der ersten Staffel bekannt sind, im Zusammenhang mit dieser Ausstattung und dann auch ja, der Action und so, hat das schon eine, finde ich, große Qualität.
Ich finde es ja auch, man kann ja sagen, wenn man von den Zitaten spricht, es gehört ja schon auch ein Batzen Kaltschnäuzigkeit dazu, sich an Versatzstücke wie beispielsweise Harry Potter oder so irgendwas zu vergreifen. Ja? Da ist er schon sehr mutig vorgegangen, Tim Burton, oder? Oder ist es das,
ja, was er... Ja, mutig oder auch einfach, dann sage ich, okay, das war so erfolgreich, da kann man nicht... Also dann wäre, kann
ja,
man
aber
nicht
das so, war ja meine Kritik eigentlich. Ja, ich habe gesagt, okay, ich nehme mir das, er baut es irgendwie nach. Ja, aber ich lasse die Besen weg, ja, und dann haben wir aber irgendwie denselben
Kopf. Ja, Kosten, aber er macht ja schon auf was anderes, weil das ist ja, finde ich, eine viel düsterere Version von Harry Potter. Harry Potter, ich habe überhaupt nichts gegen Harry Potter, aber ist ja vergleichsweise betulich. Ja, so. Und hier ist es erstmal auch ein Mädchen, das im Mittelpunkt steht, die extrem sarkastisch ist, die ihrer rechten Hand sozusagen dann diese Daumenschrauben schenkt, dass sie dann auch also sich als erstes Folteropfer anbietet und so weiter. Also das ist ja wirklich auch düster, auch in dieser Düsterkeit kann man ja schwelgen, die dann auch so überzeichnet ist, dass manchmal schon denkt, okay, jetzt setzt du doch mal einen drauf.
Ja. Ja.
Und da wird ja dann auch damit gespielt einfach und es wird ja auch so ostentativ ausgestellt. Also der tut ja nicht so, als wenn er was Eigenes machen würde und ja verkauft da Fremdes für Eigenes oder so, sondern er nimmt diese Sachen und spielt damit und formt die um.
Ja,
das ist nicht total legitim.
Das kommt ja eigentlich dieser Grundidee, wo ja The Addams Family und auch die Manses entstanden sind, eben 1964, wo es ja darum ging, glaube ich, ein bisschen auch diese Spießigkeit in ein anderes Umfeld zu setzen. Ja? Also ich nehme quasi eine herkömmliche Familie und drehe die aber total um, ja, und setze sie aber in einen Haushalt der 60er Jahre oder Anfang 60er Jahre, wo es total spießig ging. Er macht im Grunde genommen genau dasselbe. Er setzt auch wiederum eine Freak-Familie in einen Kosmos, den wir kennen, nämlich dieses College-Ding, und lässt die da drinnen werken und eben halt fuhrwerken, um es nicht so zu sagen. Ja. Inwiefern ist denn die Addams Family heute eine Kritik an der Gesellschaft, so wie sie heute ist?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich mir dann auch nochmal über diese Moralität oder was macht in der Serie oder was macht einem eigentlich auch so eine Freude daran. Ja klar, das ist einerseits diese Umkehrung aller Werte, wenn man das so will. Ja, alles was eklig ist oder wir als eklig empfinden, finden die super und freuen sich. Und der Paxley treibt das ja dann auch noch auf die Spitze eigentlich. Ja. Und ganz so ist es dann doch nicht, weil die Wednesday ja dann doch großen Wert auf Freundschaft legt. Dann doch ja irgendwie. Und das schimmert ja immer wieder durch und ist ja irgendwie eindeutig. Vielleicht macht die Serie das auch ganz geschickt, dass sie so einerseits modern ist, auch mit der weiblichen Hauptfigur. Mhm. Und ich glaube, die Jenna Ortega hat gesagt, dass sie die Serie auch eindeutig als feministisch betrachtet und so weiter. Gleichzeitig aber überhaupt nicht moralinsauer dabei ist.
Mhm.
Also jetzt auch nicht so didaktisch in dem Sinne, sondern dass die ist einfach so, wie sie ist. Und das wird auch jetzt nicht irgendwie erklärt. Und ich glaube, auch Männer finden das gut, irgendwie so, wie das ist. Und obwohl die männlichen Figuren da ja eigentlich alle ein bisschen erbärmlich sind, gescheitert mindestens irgendwie. Ja. Und das geht aber irgendwie durch, habe ich so den Eindruck. Ja, und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Trick. Ja, dass das alles so ein bisschen durcheinander gebracht wird, so die moralischen Parameter und Kategorien, macht diese trockenen, bissigen Kommentare und so weiter.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Aber so von der Physiognomie ist auch interessant, wenn ja auch man sich fragt, ginge das ohne Jenna Ortega? Also könnte man sich eine andere Schauspielerin vorstellen? Ich glaube, ganz schwierig. Die wollten ja auch unbedingt sie haben. Ja, die hat dann einerseits diese, ja klar, haben sie blass geschminkt und so weiter, klar ist das auch Kostüm und so, aber dann diese hohen Wangenknochen, die großen dunklen Augen, aber dann auch der volle Mund und so weiter. Also die ist schon hübsch, sehr hübsch. Und hat dann aber dieses Strenge gleichzeitig. Und das macht sie natürlich mit dem Schauspiel. Die reduzierte Mimik, der Ernst, also die runzelt nicht direkt die Stirn, aber die sind immer schon so kurz davor, die Augenbrauen. Mhm. Also der extrem ernste Blick und so weiter. Und damit hat sie jetzt nicht so ein stereotypes weibliches Verhalten. Das ist das wahrscheinlich, warum man nicht sie so als jetzt Schönheit im stereotypen Sinne wahrnimmt. Aber in gewisser Weise ist es dann auch wieder schon, finde ich.
Diese Umkehr der Werte, das ist mir auch aufgefallen, vor allem bei der zweiten Staffel, wo sie jetzt so Detektivin irgendwie spielt, dass das in den Filmen der 90er viel stärker war, dass sie diese Antithese zu den gesellschaftlichen Konventionen war. Und jetzt ist sie ja irgendwie auch die Gute irgendwie, die das Böse bekämpft. Das fand ich für mich einen Unterschied zu den vorhergegangenen Darstellungen.
Ja, sie ist die Gute einerseits, aber sie ist dann auch sehr radikal. Also diese ganze College-Mentalität, also ich kenne die jetzt auch nur aus den amerikanischen Filmen, also aber dieses Populärsein und ich weiß nicht, ob sie es immer noch haben, aber damals, als von uns einige dann in Amerika waren, gab es da auch Rankings für Beliebtheit und so weiter. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Und das ist ja, also ja, für Mitteleuropäerinnen eigentlich so eine Absurdität. Ja, wie soll man sowas messen und was heißt das dann überhaupt? Ja? Und diesen ganzen Sachen verweigert die sich ja konsequent und das einen mit einer Radikalität und man hat auch das Gefühl, dass in der Serie viele dann aufatmen und so endlich sagt es mal jemand und dann zündet ihr Bild an und so und so dieses sich verweigern, ein Idol zu sein. So, und das wäre dann schon wieder so eine Verkehrung von Werten. Aber klar, sie mag die Enid, sie will die beschützen und sie braucht Beziehungen. Man sieht das auch in Beziehung zum Händchen in der ersten Staffel, dass sie da ja schon weint und so und das aber auch nicht so richtig zulassen kann. Da hat man dann auch das Drama so ein bisschen mit drin. Also sie ist nicht einfach die Gute, sondern sie ringt dann auch damit, mit diesen Gefühlen und so. Und auch da haben wir vielleicht wieder diese Gratwanderung, dass sie jetzt, also insofern eine so gewisse Selbstbestimmtheit auch verkörpert, dass sie sich selber aussucht, wofür sie einstehen will und wofür nicht.
Was ist denn deine These? Warum kommt es so gut beim jungen Publikum an?
Naja, das ist jetzt so ein bisschen immer so eine Schwierigkeit, weil ich dann ja jetzt für ein junges Publikum sprechen muss sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass für adoleszente Menschen genau diese Sehnsucht, so wer bin ich, wie kann ich autark sein, das natürlich die total anspricht, weil die Wednesday als Minderjährige noch in der Schule dann sich diese ganzen Freiheiten rausnimmt, extrem clever ist, schon viel kann und dann ihren eigenen Weg geht. Und ich glaube auch, dass das viele Erwachsene abholt, weil in der Konsequenz machen das, glaube ich, auch die wenigsten Erwachsenen, die dann wieder in anderen Kontexten stecken, zwar aber ja auch viel fremdbestimmt sind. Das unterschätzen Kinder ja manchmal so ein bisschen, wenn ich meine eigenen höre, dann sagen die mal, ich kann ja eh machen, was ich will und so. So ist es nicht.
Wäre Wednesday ohne Jenna Ortegas Performance überhaupt annähernd so erfolgreich? Was glaubst du?
Also, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen. Also, ich glaube nicht. Ich glaube schon, und die wollten die ja auch haben. Also, die wollten ja ganz spezifisch Jenna Ortega haben. Übrigens auch eine Parallele zu Clockwork Orange, weil der Kubrick auch Malcolm McDowell unbedingt haben wollte für die Rolle und ohne ihn wollte er den Film nicht machen. Und die passt einfach perfekt. Ja, also dieses Stoische und ich finde auch interessant, diesen Mimikwechsel. Ich habe jetzt nochmal zwei Folgen rein, oder ich habe eigentlich nochmal alle vier geguckt jetzt für den Podcast dann nochmal. Und wenn zum Beispiel die Großmutter kommt und ihr die Eigentümerinnenurkunde überreicht für den Friedhof, dann strahlt sie plötzlich. Ja, und das ist plötzlich so ein Wechsel in der Mimik und so. Und dass sie auch stringent dann dieses Steinerne verkörpert und so weiter. Und diesen, mit diesen großen Augen und diesem Gesicht insgesamt, den hohen Wangenknochen und diese, ja, einerseits ist schon eine junge Frau und dann ist sie aber doch ja irgendwie Teenagerin und man nimmt ihr das irgendwie beides noch so ab. Also dieses Zwischenstadium und so. Also ich kenne zumindest keine andere Schauspielerin, die ich mir in der Rolle gut vorstellen könnte.
Weil du gesagt hast, auch die Nebenrollen sind wichtig. Ich habe mich total gefreut über die Großmutter gespielt von Joanna Lumley. Man kennt sie von Absolutely Fabulous.
Und endlich wieder mal eine gute Rolle, weil sie hat viel Schlechtes gemacht in der Zwischenzeit.
Und sie hatte so einen guten Satz, den habe ich mir aufgeschrieben. Oh, memories are like corpses. They never seem quite the same when you dig them up. Das fand ich so großartig. Ja. Und wie sie das auch rüberbringt. Und im zweiten Teil der zweiten Staffel soll auch Lady Gaga vorkommen. Auf das bin ich auch schon gespannt.
Das habe ich auch gehört. Ja, warten wir mal ab.
Wer nicht mehr dabei ist, ist Percy Hines-White. Der hat Xavier gespielt. Mhm. Die Gründe dafür sind, dass gegen den Vorwürfe bezüglich sexuellen Übergriffen.
Ich weiß da jetzt nicht so viel drüber. Ich weiß nur, dass sie ihn aus den Gründen dann da rausgeschrieben haben. Was da genau vorgefallen ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn jetzt nicht vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die Rolle zwar nicht schlecht und mochte auch die Bilder, die er gemalt hat und so, aber...
Da kommt er nur ganz kurz vor in einem Brief oder in seinem Notiz. Das fand ich ein bisschen, da merkt man, okay, das war jetzt nicht so geplant. Das haben sie jetzt noch irgendwie reinfabriziert. Ja. Mir geht er auch nicht ab.
Ja, vielleicht auch, weil dann schon diese ersten vier Folgen der zweiten Staffel auch wirklich so überbordend sind. Also es passiert sehr viel und man hat ja schon noch mit einigen Figuren dann zu tun, mit einigen neuen Figuren. Steve Buscemi da als der Principal, der Neue und so.
Lustig.
Ja, fand ich auch, fand ich recht witzig und wie der das spielt auch. Und ich habe mich echt gefragt, ist der mittlerweile so oder hat er das echt so durchkopiert? Also von den Bewegungen her, da, also dieses irgendwie so Unbeholfene und der will einen auch cool machen und dann merkt man, aber das Alter macht nicht mehr ganz mit. Und das dachte ich echt, das hat er echt gut einstudiert.
Sehr gut. Ja. Eine dritte Staffel ist bestätigt.
Ah, tatsächlich? Da wisst ihr mehr als ich das.
Wie geht's weiter?
Also aber jetzt erstmal in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel.
Ja, stimmt eigentlich. Stimmt.
Genau, da kommt ja noch was.
Genau.
Naja, Wednesday rettet dann ja aus dieser Psychiatrie, diesem Geheimprojekt, was da unten durchgeführt wird. Auch diese Psychiatrie fand ich irgendwie sehr düster. Mhm. Also dieser Kellergeschoss da. Und da gibt es ja eine, wo dann bei der Tür ganz fett drauf stand, besonders gefährlich und so weiter, aber dann sitzt da eine verschreckte junge Frau. Ist jetzt die Frage, wer das ist. Es gibt ja da Spekulationen, dass es die Ophelia sein könnte, also Wednesdays Tante. Mhm. Wahrscheinlicher ist, dass es Tylers Mutter ist.
Ah.
Ja, weil die ja auch irgendwie verschwunden ist oder so und ja, die Heiz halt als besonders gefährlich gelten. Und die Warnung jetzt bei einer mit psychischen Fähigkeiten, vielleicht, klar, können die auch gefährlich sein, je nachdem, aber wenn das so eine Fähigkeit ist, wie die Wednesday die hat, dann ist das ja nicht wirklich gefährlich für die anderen. Gilt als die wahrscheinlichere Option und ja, da darf man gespannt sein. Also es geht wieder alles auf den Heiz sozusagen, jetzt mit mütterlicher, und ich meine, der hat eh einen Mutterkomplex, der Tyler, das sind ja auch, ja, und insofern, ja. Schauen wir mal.
Für dich ist das das Logische, so geht's weiter.
Na, die Mütter sind halt da, die starken Figuren, ne? Also, oder Mutterfiguren, so die Christina Ricci für den Tyler und Bianca und Wednesday hatten wir ja schon. Die Väter sind entweder abwesend oder ja, gescheitert irgendwie. Die Jungs sind Bildungsverlierer, stand in einer Rezension von der Zeit irgendwie, fand ich auch ganz hübsch, der Paxley. Ja, naja.
Wird aus dem noch was?
Den Paxley? Ja. Ich finde schon, dass er Potenzial hat. Also.
Wir wollen ihn doch nicht aufgeben.
Nein.
Und sehen, ja.
Und der ist Zombie ja auch, der wird ja auch schlauer. Genau, ist das so der ironische Hintern, dass der Tim Burton den Männern auch Entwicklungspotenzial zuschreibt. Sie müssen nur genug Fleisch fressen.
Genau, ja, der Zombie geht durch Fleischfressentwicklungsprogramm und arbeitet sich hoch.
Genau.
Okay, ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben einiges zu erwarten.
Ja.
Ja, das war's schon wieder mit Serienreif. Lieben herzlichen Dank, Reit Kuluki, für diese hervorragende Expertise wieder mal.
Wie ja, immer. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Uns auch.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt uns gerne weiter auf allen sozialen Plattformen und ganz grundsätzlich freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
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 Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.